SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Bundeskanzler Friedrich Merz beendet heute seine zweitägige China-Reise. Zuvor besichtigt er noch die verbotene Stadt in Peking und besucht Hightech-Unternehmen. Bisher zeigt er sich zufrieden mit der Reise. Merz warb für mehr Austausch zwischen Deutschland und China. Aus Peking berichtet unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Auch Streitpunkte habe er angesprochen, so der Kanzler, hauptsächlich hinter verschlossenen Türen. So habe er kritisiert, dass China viel mehr nach Deutschland exportiert, als es im Gegenzug importiert. Chinas Handelsüberschuss ist zuletzt immer größer geworden, auch aufgrund von Überkapazitäten. Das müsse sich ändern, so Merz. Der Kanzler forderte zudem fairen Wettbewerb. Merz konnte auch verkünden, dass chinesische Airlines beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus 120 zusätzliche Flugzeuge bestellen wollen.
Bei einer Schießerei vor der Küste Kubas zwischen einem Schnellboot aus den USA und der kubanischen Küstenwache sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Nach Angaben des kubanischen Innenministeriums waren die Angreifer auf dem Schnellboot in den USA lebende Kubaner. Sie hätten terroristische Absichten gehabt und wollten illegal nach Kuba einreisen. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Das in den USA registrierte Motorboot sei in kubanische Hoheitsgewässer eingedrungen. Beim Versuch einer Kontrolle hätten die Männer auf dem Boot das Feuer auf die kubanischen Beamten eröffnet. Diese hätten daraufhin 4 Bootsinsassen getötet und 6 weitere verletzt. US-Außenminister Marco Rubio kündigte während einer diplomatischen Reise in die Karibik an, die Vereinigten Staaten würden den Zwischenfall vor der Küste Kubas untersuchen. Auf die Frage, ob amerikanisches Militär oder Regierungsbehörden an dem Vorfall beteiligt gewesen sein, antwortete Rubio mit Nein.
Mehr als 60 prominente Deutsch-Iraner fordern von der Bundesregierung, Ermittlungen zu den Massenprotesten im Iran aufzunehmen. Ein Brief an den Generalbundesanwalt liegt der Wochenzeitung Die Zeit vor. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Klaus Reginek.
In dem Schreiben heißt es, man wolle nicht hinnehmen, dass die Massaker an der iranischen Bevölkerung ungeahndet bleiben. Die Gruppe verlangt, dass Beweise gesammelt und Verantwortliche nach dem Völkerstrafgesetzbuch verfolgt werden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Schriftsteller Navid Kermani und der Filmregisseur Mohammad Rasulov. Sie werfen der iranischen Regierung vor, die Proteste bewusst gewaltsam niedergeschlagen zu haben, mit dem Ziel, den Freiheitswillen der iranischen Bevölkerung zu brechen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bei den Protesten im Iran mehr als 30.000 Menschen getötet.
Das geplante sogenannte Gebäudemodernisierungsgesetz der Bundesregierung entspricht möglicherweise nicht EU-Vorgaben. Union und SPD wollen erlauben, dass auch nach 2050 neue Gas- und Ölheizungen eingebaut werden dürfen. Das steht aber im Widerspruch zur EU-Gebäuderichtlinie, berichtet Katrin Schmidt aus Brüssel.
Die EU-Gebäuderichtlinie gibt konkrete Ziele vor. Dazu gehört, der Gebäudebestand in Europa soll bis Mitte des Jahrhunderts vollständig dekarbonisiert und emissionsfrei werden. Für Neubauten heißt das, sie müssen bis 2028 schon Null-Emissionsgebäude sein, wenn sie in öffentlicher Hand sind. Dazu, das ist jetzt wohl der springende Punkt, müssen die Staaten einen Renovierungsplan erarbeiten, wie sie auch bei bestehenden Gebäuden bis 2050 auf Null-Emissionen kommen. Auch Deutschland muss die 2050 EU-weit in Kraft getreten eine Richtlinie bis Ende Mai diesen Jahres, also bis in 3 Monaten, in nationales Recht umgesetzt haben und dabei eigentlich diesen Widerspruch auflösen.
Gut 3 Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich einer SWR-Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Im neuen Rheinland-Pfalz-Trend kommt die CDU auf 28%, die SPD auf 27%. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz, Oliver Böhm.
Die CDU verliert bei der Sonntagsfrage somit einen Prozentpunkt, während die SPD einen Prozentpunkt zulegt. Mit 19% würde auch die AfD einen Prozentpunkt gewinnen, die Grünen kämen auf 9% sowie die Linke und die Freien Wähler auf jeweils 5%. Alle anderen Parteien, darunter die FDP und das BSW, erhielten zusammen 7%. Die künftige Landesregierung sollte nach Meinung der Befragten am ehesten eine Koalition aus SPD und CDU sein. 39% sprechen sich dafür aus. Für die Fortsetzung der amtierenden Ampelregierung sprechen sich 19% aus. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März der neue Landtag gewählt.
Nach den hohen Wasserständen der vergangenen Tage sinken die Pegelstände am Neckar jetzt wieder. Deshalb können auf dem Neckar jetzt wieder Schiffe fahren, außer im Bereich zwischen Heilbronn und Heidelberg. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar dem SWR mit. Uli Zwerenz berichtet.
In dem Bereich wird die Sperrung wohl allerdings im Laufe des Tages aufgehoben. Der Pegel in Gundelsheim soll wieder unter die kritische Marke von 3,80 Meter fallen. Wirtschaftlich hatte die Sperrung in den vergangenen Tagen wenig Folgen. Viele Schiffe konnten auf den Rhein oder Main ausweichen. Grundsätzlich haben die Schiffe aber weniger transportieren können, damit sie bei den hohen Pegelständen weiter unter Brücken durchpassen. Bei Schrotthändlern sind zum Beispiel dadurch Abzüge von 10 Euro pro Kilo möglich.
In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der BVB verlor das Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo am Abend 1:4 und damit ist er ausgeschieden. Damit sind nur zwei deutsche Mannschaften in der K.O.-Phase der Champions League vertreten, nämlich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es erst einmal neblig, die Nebelfelder lösen sich am Vormittag aber schnell auf und dann scheint die Sonne. Es ziehen nur ein paar Schleierwolken durch. Die Höchsttemperaturen heute 15 Grad am Bodensee und im Westerwald, 17 an der Tauber und an der oberen Nahe, 19 Grad auf den Fildern und in der Vorderpfalz und bis 21 Grad heute im Breisgau.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Ein Krieg mitten in Europa, das war lange unvorstellbar. Doch seit 4 Jahren ist das grausame Wirklichkeit. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen. Eine groß angelegte Invasion, die Machthaber Wladimir Putin zynisch als Spezialoperation bezeichnet hat. Mit dem Ziel, die ukrainische Regierung sollte schnell gestürzt werden. Das hat Putin nicht geschafft, doch die Kämpfe und das Sterben gehen weiter. Täglich wird die Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Front in der Ostukraine ist hart umkämpft. 4 Jahre nach dem russischen Überfall, wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen, damit beschäftigen wir uns noch bis morgen. Heute geht es um die westukrainische Stadt Lviv, die nur gut 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und geprägt von einer Mischung aus polnischer, sowjetischer und österreichischer Geschichte. Daher kommt auch die Kaffeehauskultur, dafür ist Lviv bekannt. Juri Durkot lebt und arbeitet als freier Journalist in Lviv in der Westukraine. Herr Durkot, ich nehme an, die Einwohner von Lviv gehen trotz Krieg weiter ins Kaffeehaus. Aber wie hat sich die Stimmung verändert?
Ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen. Die Stimmung ist sehr unterschiedlich. Viele Menschen versuchen, ein ganz normales Leben zu führen. Und ich glaube, das ist auch menschlich. Auch im Krieg klammert man sich an die Normalität, trotz Luftalarme, trotz Luftangriffen. Und die gehen auch von Zeit zu Zeit auch in Cafés. Sie gehen auch zu Kulturveranstaltungen, ins Theater, in Konzerte. Man klammert sich an diese Normalität. Das ist sehr menschlich.
Theater sprechen Sie an. Ein architektonisches Juwel in Lviv ist das Opernhaus, das auch in den 4 Jahren des russischen Angriffskrieges seinen Spielbetrieb fast die ganze Zeit aufrechterhalten hat. Und das Gleiche gilt für die Philharmonie von Lviv. Auch dort wurde in den vergangenen 4 Jahren fast die ganze Zeit musiziert. Es fanden Konzerte statt. Was bedeutet das für Lviv und für die Ukraine insgesamt, dass dort weiter auf der Bühne gespielt, gesungen, Kunst gemacht wird?
Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Konzert in der Lemberger Philharmonie, das war ungefähr Ende März 2022, mitverfolgt habe. Das erste Konzert war noch ohne Zuschauer. Das wurde nur live gestreamt im Internet. Und es wurde gespielt, das Quartett für das Ende der Zeit von Olivier Messiaen. Das Quartett hat der Komponist in einem deutschen Konzentrationslager komponiert und aufgeführt mit den Musikern, die ihm damals zur Verfügung standen. Und auch deswegen war dieses Musikstück sehr symbolisch. für damalige Zeit. Das heißt, man hat versucht, den Kulturbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die Museen werden auch sehr gut besucht. Ich habe noch nie so lange Schlangen gesehen vor dem Eingang zum Nationalmuseum wie bei der Ausstellung der berühmten ukrainischen Künstlerin Maria Primoschenko.
Herr Durkut, Sie schreiben seit Beginn der russischen Invasion ein Kriegstagebuch. Was ist Ihnen jetzt rund um den 4. Jahrestag durch den Kopf gegangen? Was haben Sie da aufgeschrieben?
Tatsächlich habe ich seit dem Kriegsanfang das Tagebuch geschrieben und viele Menschen haben damals angefangen, Tagebücher zu schreiben. Auch das ist etwas, was den Menschen hilft, mit dem Stress umzugehen. Ich habe zu jedem Jahrestag einen Beitrag geschrieben und vielleicht kann man sogar mitverfolgen, wie sich die Stimmung geändert hat. Es ist eigentlich nicht einfach, immer wieder zu bilanzieren. Nach dem ersten Kriegsjahr ist es vielleicht einfacher, aber nach dem vierten muss man schon etwas aussuchen. Das war ein verrücktes Jahr nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA, nachdem die USA nun versuchen, eigentlich auf der russischen Seite zu stehen und Druck auf die Ukraine zu machen. Und das alles macht die Lage noch schwieriger.
Vielen Dank, Juri Durkot. Er lebt und arbeitet als freier Journalist in Lviv in der Westukraine. 4 Jahre nach dem russischen Überfall, wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen früh zum Abschluss stellen wir Ihnen eine ukrainische Familie vor, die in Stuttgart wohnt und nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat glaubt.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Bundestag stimmt heute über strengere Regeln bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen ab. Wenn der Bund etwas bauen lässt, sollen künftig nur noch Firmen den Zuschlag bekommen, die sich an Tarifverträge halten. Jim Bob Nikschas.
Neue Straßen, Bahnstrecken oder Schulgebäude. Der Staat wird in den nächsten Jahren mehrere hundert Milliarden Euro ausgeben, um die Infrastruktur zu erneuern. Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Tariftreuegesetz dafür sorgen, dass Firmen dabei kein Lohndumping betreiben, also faire Arbeitsbedingungen herrschen. Kurz gesagt, Aufträge vom Bund soll es nur noch geben, wenn sich Unternehmen an Tarifverträge halten, mit fest vereinbarten Arbeitszeiten und Urlaubstagen. Vorangetrieben hat das Gesetz vor allem die SPD. Sie will dafür sorgen, dass sich wieder mehr Firmen nach Tarifverträgen richten. Bei CDU und CSU halten das Gesetz nicht alle für den richtigen Weg. Die Union hat aber schließlich zugestimmt und Ausnahmen hineinverhandelt.
Der Bundestag berät heute über neue Regeln für die Abwehr von Drohnen und den Schutz von Flughäfen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf sieht mehr Befugnisse für die Bundeswehr und verschärfte Strafen vor. Dietrich Karl Meurer.
Drohnenflüge über Airports und Industrieanlagen sowie Störaktionen auf Flughafengeländen haben die Sicherheitsdebatte verschärft. Die Bundesregierung will neue Bedrohungen abwehren und kritische Infrastruktur besser schützen. Künftig sollen die Länder im Rahmen der Amtshilfe die Bundeswehr zur Drohnenabwehr anfordern können. Das Verfahren über den Einsatz wird vereinfacht und beschleunigt. Konkret heißt das Verteidigungsministerium entscheidet allein darüber. Im Notfall dürfen Soldaten eine Drohne auch abschießen.
Die schwarz-rote Bundesregierung will erreichen, dass Investitionen in die Infrastruktur schneller umgesetzt werden können. Der Bundestag berät dazu heute über 2 Gesetze, mit denen künftig Genehmigungen und Bauvorhaben beschleunigt werden sollen. Jan Zimmermann.
So sollen strenge Auflagen abgeschafft und Bürokratie abgebaut werden. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät, kritisiert jedoch, die Gesetze würden den Natur- und Umweltschutz deutlich schwächen, mit womöglich schwerwiegenden Folgen, zum Beispiel für Wasser, Böden, Luft und die biologische Artenvielfalt. Viele Umweltschützer und Sozialverbände bewerten die Gesetze in Kombination als Frontalangriff auf ihre Interessen und auf demokratische Rechte, wie zum Beispiel das Recht gegen umstrittene Vorhaben gerichtlich vorzugehen.
Die parlamentarischen Abläufe hinter dem umstrittenen Heizungsgesetz der ehemaligen Ampelregierung beschäftigen heute erneut das Bundesverfassungsgericht. Verhandelt wird die Klage des Ex-Unionsabgeordneten Thomas Heilmann, der die Verabschiedung des Gesetzes im Sommer 2023 mit einem Eilantrag in Karlsruhe vorerst gestoppt hatte. Klaus Hempel.
Das Bundesverfassungsgericht gab dem Eilantrag statt. Der Bundestag musste die abschließenden Beratungen samt Abstimmung verschieben. Heute wird sich das Verfassungsgericht während der mündlichen Verhandlung ausführlich mit der Frage befassen, wie viel Zeit den Abgeordneten gegeben werden muss, um sich sorgfältig in Gesetzentwürfe einarbeiten zu können. Um den Inhalt des Heizungsgesetzes wird es dabei nicht gehen. Mit einem Urteil ist frühestens in ein paar Monaten zu rechnen.
In Genf findet heute die dritte Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran statt. Es geht vor allem um das Atomprogramm des Iran. US-Präsident Donald Trump droht mit Militärschlägen, sollte es keine Einigung geben. Katrin Hondl.
Am Vorabend der Gesprächsrunde erhöhte die US-Regierung den Druck auf Iran, verhängte neue Sanktionen gegen, wie es hieß, Personen, Unternehmen und Schiffe, denen unter anderem zur Last gelegt werde, den Iran in die Lage zu versetzen, sein Programm für ballistische Raketen voranzutreiben. Die USA wollen bei den Gesprächen in Genf auch dieses iranische Raketenprogramm thematisieren. Teheran will allerdings nur über sein Atomprogramm und im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen verhandeln. Man wolle alles tun, um so schnell wie möglich eine Einigung zu erzielen, heißt es laut iranischen Staatsmedien vom Regime in Teheran, das ebenfalls mit militärischen Gegenschlägen droht, sollten die USA angreifen.
Zurück nach Berlin. Während im Bundestag heute über Tariftreue und Luftsicherheit debattiert wird, muss der Bundespräsident seinen Bücherschrank durchforsten. Er steht vor der entscheidenden Frage, ist das Literatur oder kann das weg? Also, was nimmt er mit und was nicht? Denn Frank-Walter Steinmeier muss bald umziehen. Das Schloss Bellevue wird nämlich renoviert. Jetzt wurden erstmals die Kosten bekannt gegeben und Effi Seibert ist überzeugt, die Summe wird bestimmt nicht reichen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
6 mal 100 Millionen, also 600 Millionen Euro, kostet die Sanierung des Schlosses. Sie und ich wissen, das wird bestimmt teurer. Deswegen haben sich die Leute des Bundespräsidenten auch schon vorbereitet und eine Extrasumme von zusätzlichen 259 Millionen eingeplant. Für unvorhergesehene Risiken und für Kostensteigerungen in den nächsten 8 Jahren. Denn so lange soll der Umbau dauern. Wer auch immer sich auf Steinmeiers Job bewirbt und Bundespräsident oder Bundespräsidentin werden will, der kann sich also schon mal mental darauf einstellen, die komplette Amtszeit ziemlich nüchtern zu verbringen, in einem Ersatzbürogebäude am Berliner Hauptbahnhof. Ohne Schlosspark, der übrigens auch für schlappe 162 Millionen Euro saniert wird. Dafür bekommt Bellevue eine niegelnagelneue Geothermieanlage und Photovoltaik, damit es nach dem Umbau fast klimaneutral betrieben werden kann. Nur die Berliner Müllabfuhr, die wird vielleicht ein bisschen traurig sein. Die fuhren nämlich bisher immer munter durch den Schlosspark, um den Müll einzusammeln. Nach dem Umbau wird die Entsorgung dann unterirdisch geregelt werden.
Anmerkung von Effi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.